Energie macht deinen Kaffee. Schick deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft. Und wir von Ioptimum sind die Energieexperten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom E-Pod, unserem Energie-Podcast der Ioptimum. Mein Name ist Sophia Krötzinger und ich begrüße euch wie gewohnt an unserem Standort in Offenburg. Seit der Energiekrise 2022 sind die Preise auf dem Energiemarkt wieder stabiler geworden. Schlagzeilen sind leiser, die ganz große Unsicherheit erscheint erstmal vorbei. Gleichzeitig hören wir immer wieder Fragen wie, bleibt das so? Wird Strom wieder günstiger? Ist unsere Gasversorgung gesichert? Oder kommt bald die nächste Überraschung? In den nächsten paar Minuten wollen wir genau das einordnen. Nicht mit einer Glaskugel, nicht mit konkreten Preisversprechen, sondern mit einem realistischen Blick auf die Faktoren, die die Strom- und Gaspreise 2026 beeinflussen werden. Und am Ende schauen wir darauf, was das Ganze konkret für Unternehmen bedeutet. Dazu begrüße ich heute den Portfolio-Manager und Energieexperten der Ioptimum, Philipp Huber. Schön, dass du da bist, Philipp.
Ja, hallo Sophia. Vielen Dank für die Einladung.
Vorab noch ein kurzer Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen heute über Marktmechanismen und Szenarien und nicht über konkrete Preisprognosen. Wenn wir auf die letzten Jahre schauen, haben wir Corona hinter uns gelassen, die Energiekrise hinter uns gelassen und haben uns auf einem gewissen Niveau eingependelt. Dabei werden Strom und Gas oft auch in einem Atemzug genannt. Wie unterschiedlich sind die Märkte heute?
Ja, also wenn wir heute auf die Energiemärkte schauen, dann bemerkt man schnell, Strom und Gas werden zwar oft in einem Atemzug genannt, aber die funktionieren grundsätzlich mittlerweile ganz unterschiedlich. Das heißt, bei Strom hat sich seit den Krisenjahren, also zum einen die Corona-Krise 2020, aber natürlich dann auch die Energiekrise 2022, viel getan. 2026 profitieren die Verbraucher aktuell vor allem davon, dass der Bund die Netzentgelte massiv bezuschusst. Das heißt, die Kosten für Strom, für Energie, die werden spürbar sinken. Aber das wird regional unterschiedlich sein. Insbesondere die Entlastungshöhe wird regional unterschiedlich sein. Der Strommarkt insgesamt bleibt sehr dynamisch. Das heißt, die erneuerbaren Energien, die sorgen für starke Preisschwankungen und Maßnahmen wie Redispatch oder Netzengpassmanagement. Das bedeutet einfach gezieltes Abschalten von erneuerbaren Erzeugungsanlagen. Das wird weiter zunehmen, einfach weil die Stromerzeugung aus diesen Anlagen stark schwanken kann und damit Netze punktuell überlastet sein können. Das muss man managen. Der Gasmarkt dagegen, der hat sich nach der Krise wieder stabilisiert. Viele Versorger senken 2026 ihre Preise deutlich. Aktuell gab es da eine Zahl auch dazu. Im Durchschnitt sind es ca. 9%, auch wenn dort die Einsparungen regional stark unterschiedlich sein können. Gas hängt ganz grundsätzlich weiterhin stark an geopolitischen Einflüssen und vor allem der Importlage, also auch der Gasversorgungslage, schwankt aber insgesamt im Tagesgeschäft deutlich weniger als Strom. Und ja, man kann eigentlich sagen, beide Märkte, also sowohl Gas und Strom, sind heute auseinandergewachsen. Strom ist dabei volatiler, komplexer, auch stark vom Ausbau der Netze und erneuerbaren Energien geprägt. Gas hingegen ist etwas ruhiger geworden, bleibt aber halt ein internationaler Rohstoffmarkt, wo halt auch globale Einflüsse den Gaspreis bewegen. Und gemeinsam ist beiden eines. Nach den turbulenten Jahren haben sich die Märkte wieder stabilisiert, aber auf ganz unterschiedlichen Wegen.
Also kann man quasi sagen, dass sie beide die gleiche Überschrift Energie haben, aber zwei sehr unterschiedliche Welten sind. Wenn ich dich richtig verstehe, ist Strom heute eher ein technischer, stark regulierter und wetterabhängiger Markt und Gas eher ein globaler Rohstoffmarkt mit geopolitischen Komponenten?
Genau richtig. Also Strom bleibt der komplizierte, stark schwankende Markt, der immer mehr Netz und Steuerung braucht und nur dank staatlicher Zuschüsse gerade etwas günstiger wirkt. Gas dagegen hat sich in der Zwischenzeit wieder normalisiert, Preise sinken und die Versorgung ist grundsätzlich stabil. Beide Märkte haben sich seit der Krise auch wieder beruhigt und funktionieren heute jeweils grundverschieden.
Okay, also Strom bleibt komplex und schwankungsanfällig, Gas wirkt ruhiger, aber internationaler getrieben. Dann lass uns doch die Märkte einmal genauer anschauen, vor allem auch die Preistreiber. Lass uns doch mit Gas starten. Gerade wenn du auf 2026 schaust, was beeinflusst die Gaspreise aktuell am stärksten?
Das ist eine ganz spannende Frage. Jetzt die Antwort kann auch etwas ausführlicher werden, aber ich fange mal vielleicht ganz vorne an. Der Gasmarkt ist deutlich entspannter als noch vor wenigen Jahren und aktuell sind die größten Preistreiber folgender. Ich werde die mal auflisten. Und anfangen würde ich mit der Import- und der geopolitischen Lage. Das ist sicherlich auch der Hauptfaktor. Also was bedeutet das? Wir waren in der Vergangenheit stark abhängig von russischem Gas, was wir bekommen haben. Und mit der Energiekrise ist uns diese Quelle komplett versiegt. Das heißt, wir waren die Lieferanten und der Staat und wir alle waren eben dann gefordert, dass wir unsere Gasversorgung stärker diversifizieren. Das ist auch passiert. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Versorgung, die stark auf LNG setzt und eben auch insbesondere auf europäische Partnerstaaten setzt. Bedeutet, aktuell bekommen wir mehr Gas aus den USA, weniger aus Russland. Zudem betont die Bundesnetzagentur, dass die Gasversorgung 2025 stabil war. Das hat die Preisentwicklung insgesamt gedämpft. Trotz dieser Stabilisierung bleibt die Abhängigkeit von den globalen Lieferketten ein großes Risiko. Denn LNG, Flüssigerdgas, ist ein weltweiter Markt und entsprechend haben auch Einflüsse, die weltweit geschehen, Auswirkungen auf den Gaspreis hier in Deutschland. Ein Beispiel, wenn Asien eine höhere Gasnachfrage entwickelt, weil es dort vielleicht wirtschaftlich gerade besonders gut läuft oder weil es sehr kalt ist, dann steigen auch die europäischen Gasbeschaffungspreise. Oder wenn, wie in den USA aktuell, eine Kältewelle irgendwo herrscht, wirkt sich das auch auf die Preisentwicklung aus. Ein weiter wichtiger Punkt ist eben die Geopolitik, die geopolitischen Einflüsse, auch Marktstimmungen. Bedeutet Konflikte, die sich direkt auf Lieferketten auswirken oder wenn Sanktionen verschärft werden, dann kann das Angebot und die Nachfrage sich schnell ändern. Und der Gasmarkt reagiert da typischerweise sofort auf solche Entwicklungen, stärker als die nationale Politik beispielsweise. Das erklärt auch, warum Gaspreise trotz stabiler Versorgung weiterhin von der globalen Lage insgesamt geprägt bleiben. Dann ein weiter wichtiger Punkt, vielleicht aktuell der wichtigste Punkt, der die Gaspreise bewegt, das sind die Speicherfüllstände von den Gasspeichern und die Temperaturen, die wir im Winter sehen. Also ganz grundsätzlich, je höher die Speicherstände sind, desto stärker wirkt das preisdämpfend. Also gut gefüllte Speicher zu Beginn der Heizperiode, die signalisieren dem Markt in der Regel Versorgungssicherheit. Und 2025, 2026 meldet die Bundesnetzagentur zwar eine stabile Versorgung und auch eine stabile Speichersituation. Das hat die Preisentwicklung, wie schon angesprochen, abgefedert. Aber wir sehen trotzdem die Möglichkeit, dass die Gasversorgung in diesem Winter zwar sicher ist, aber knapp werden könnte. Und das hat vor allem mit dem Wetter aktuell zu tun. Also Wetterprognosen sind kurzfristige Preistreiber, kalte Winter bedeutet eine höhere Nachfrage. Das heißt, Händler kaufen auch früher ein. Man muss auch mehr Gas einkaufen, weil je kälter, desto mehr Gas wird verbraucht. Das steigt exponentiell. Hat man hingegen einen milden Winter, dann drückt es die Preise, weil weniger Gas verbraucht und nachgefragt wird und die Speicher auch entsprechend länger halten bzw. langsamer geleert werden. Bedeutet, die Kombination aus Speicherfüllstand und Temperaturprognosen ist ein wichtiger vielleicht sogar der wichtigste Einflussfaktor auf die kurzfristigen Großhandelspreise bei Gas. Last but not least, es gibt auch regionale Preisstrategien von Grundversorgern beispielsweise, beziehungsweise von Versorgern allgemein. Das heißt, unterschiedliche Preissenkungen je nach Region, die vorgenommen werden, unter anderem wegen unterschiedlicher Netzgeldentwicklungen. Und der wichtigste Faktor, das ist mittlerweile die Beschaffungsstrategie, das ist auch einer der wenigen Faktoren, wo der Versorger aktiv den Gas- und Strompreis beeinflussen kann. Viele Versorger, die beschaffen ihr Gas über ganz langfristige Verträge. Und je nachdem, zu welchen Konditionen die eingekauft haben und wie stark sie Preisänderungen an Kunden auch weitergeben, entstehen halt regionale Preisabweichungen, trotz identischer Großmarktlage. Bedeutet, trotz globaler Einflussfaktoren ist Gas 2026 weniger volatil als Strom und bleibt preislich stabil mit deutlicher Tendenz nach unten.
Vielen Dank auf jeden Fall für die ausführliche Erklärung. Ich glaube, da wird uns jetzt nochmal allen bewusst, wie komplex diese Marktmechanismen auch auf dem Gasmarkt sind. Und dann machen wir doch gleich weiter mit Strom. Was sind hier die größten Preistreiber 2026 oder was könnten die größten Preistreiber sein?
Der Strommarkt 2026, der wird vor allem durch Netzkosten und natürlich die volatile Einspeisung aus den erneuerbaren Energien geprägt. Aber was auch immer ein wichtiger Faktor wird, das sind steigende Systemdienstleistungskosten. Also das sind, wie schon angesprochen, Netzengpassmanagementkosten, Redispatch-Maßnahmen, die erfolgen müssen, Regelenergie und. Dazu kommen Großhandelsentwicklungen, regionale Tarifunterschiede und auch mittlerweile ein ganz wichtiger Preisfaktor, die langfristigen CO2-Kosten. Gaspreise hingegen, vor allem im Jahr 26, die sind von globalen Faktoren abhängig und auch von dem Speicher, von den Speicherfüllständen. Das sind so die zwei wichtigen Faktoren. Strom wird zunehmend durch Infrastruktur, Wetter und Regulierung geprägt. Wir können es aber gern einmal komplett beim Strom durchgehen, Stichpunkt für Stichpunkt. Also als allererstes würde ich da mal nennen, das Thema Netzentgelte und Netzausbau, das ist aus meiner Sicht ein ganz starker Inlandspreistreiber, also auf die Bruttopreise vor allem. Da hat jetzt ja auch jüngst die Bundesregierung bezuschusst mit Milliardenbeträgen, sodass die Netzentgelte gesenkt werden, das aber nur auf Zeit. Für 2026 unterstützt der Bund mit rund 6,5 Milliarden Euro die Übertragungsnetzbetreiber und dadurch sinken die Netzentgelte rechnerisch um etwa 15%. Das entlastet Haushalte und Unternehmen spürbar. Aber strukturell bleibt der Netzausbau sehr teuer. Man könnte auch sagen, im Moment werden die Symptome bekämpft, aber nicht die Ursachen. Netzentgelte sind ein großer Kostenblock auf der Rechnung, ungefähr so ein Viertel. Das ist regional unterschiedlich und entsprechend haben die natürlich Gewicht. Und die werden sich voraussichtlich weiter erhöhen, weil, was sind die Gründe dafür? Die erneuerbaren Energien werden ausgebaut, dadurch steigt auch der Bedarf an Übertragungs- und Verteilnetzen. Die müssen auch ertüchtigt werden, teilweise umgebaut und angepasst. Dadurch können sich auch die Betriebskosten erhöhen und langfristig wird das dann wahrscheinlich dazu führen, dass die Netzentgelte tendenziell eher steigen, auch wenn in 2026 da vorübergehend eine Entlastung erfolgt. Ja, dann der zweite wichtige Punkt, das ist das Thema erneuerbare Einspeisung, erneuerbare Erzeugung, Wetterabhängigkeit. Genau, also da ist sicherlich nochmal ganz positiv hervorzuheben, wir hatten in 2025 eine rekordhohe PV-Einspeisung. Damit aber auch eine starke Preisvolatilität. Ich hatte das anfangs schon erwähnt. Der Strommarkt 2025 verzeichnete im rückblickend in jedem Quartal die höchste PV-Einspeisung bisher. Da sieht man einfach die Dynamik. Also es wurde viel PV in der Vergangenheit zugebaut. Das führt dazu, dass wir zu bestimmten Zeitpunkten, vor allem im Sommer bei schönem sonnigem Wetter, sehr, sehr viel PV-Strom haben. Dadurch aber auch der Wert dann für diesen Strom sinkt. Ja, das ist eine Herausforderung. Also es wird insgesamt preislich volatiler, was hoffentlich dann irgendwann aber durch Speicher auch mal geglättet wird. Diese Preisschwankungen am Spotmarkt, die sind mittlerweile groß und ganz einfach ausgedrückt, viel Sonne bedeutet Preise fallen, wenig Sonne bedeutet Preise steigen. Das ist so eine Formel, die wir aktuell an den Märkten sehen. Dann hatte ich die Systemdienstleistungen schon angesprochen, die verteuernden Strompreis. Das hat mit der Regelenergie zu tun, das ist die Feuerwehr, also wirklich der allerkurzfristigste Stromliefermechanismus, den wir haben. Dann die Redispatch- und Netzengpasskosten, weil einfach erneuerbare Anlagen abgeregelt werden müssen, damit es nicht zu einem, ganz einfach gesprochen, zu einem Stromstau kommt. Und ja, 2025 stiegen die Volumen und Kosten für diese Dienstleistungen deutlich an. Und das wird eben über Netzentgelte und Tarife vollständig auf Kunden umgelegt. Und damit sind die ein direkter Preistreiber. So, jetzt komme ich zu meinem Steckenpferd, Beschaffung, Beschaffungspreise, Terminmarkt. Ja, mittlerweile muss man sagen, die Beschaffungsstrategie, die rückt immer weiter in den Fokus. Das muss sie, das ist der einzigste Hebel, wo man aktiv als Versorger Preise auch für den Kunden attraktiv machen kann. Und die Beschaffungsstrategie hat mittlerweile einen sehr großen Einfluss auf den Strom- und Gaspreis. Man kann viel richtig oder falsch machen, wenn man so will. Und zuletzt sind die Strompreise gesunken, aber müssen nicht immer automatisch dann beim Endkunden an den Endkunden durchgereicht werden, dieser Preisrückgang. Ja, Versorger geben teilweise die sinkenden Beschaffungspreise dann nicht immer sofort weiter. Wir als E-Optimum, wir machen das schon immer. Und der letzte Punkt, was sind indirekte Preistreiber? Da ist vor allem eben das Thema CO2-Kosten und Industrienachfrage zu nennen. Die steigende CO2-Bepreisung, die verteuert einfach die fossile Stromerzeugung. Das hat eine ziemliche Dynamik entwickelt in den letzten Jahren. Da sind die CO2-Preise sehr stark gestiegen und das hat direkt Auswirkungen auf die Strompreise. Und der Strombedarf, der steigt strukturell durch E-Autos, E-Mobilität, durch Wärmepumpen. Das heißt, mehr elektrifizierte Anwendungen, die erhöhen einfach den Gesamtbedarf, was dann langfristig zu höheren Netz- und Erzeugungskosten beitragen kann.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung und auch für die strukturierte Erklärung. Gerade bei diesen ganzen unterschiedlichen Preisfaktoren kann man da, glaube ich, auch schnell einfach den Überblick verlieren. Und es hört sich für mich einfach an, als wäre das schon fast ein Infrastrukturprojekt mit Börsenpreis obendrauf. Vielen Dank dafür. Und wenn wir jetzt haben wir einmal über den Gasmarkt gesprochen, wir haben einmal über den Strommarkt gesprochen. Wenn wir jetzt zusammen beides betrachten, welche Szenarien sind da realistisch für 26 und wo liegen irgendwelche Risiken?
Ja, eine sehr gute Frage. Also auch hier werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen länger antworten müssen. Das ist einfach ein sehr umfangreiches Thema und ich würde einfach aber mal loslegen und auch hier mit dem Thema Gas. Ganz wichtig zunächst, die Ausgangslage hat sich bei beiden Märkten nach Corona, nach der Energiekrise, nach den ganzen geopolitischen Schocks, die wir in letzter Zeit hatten, stabilisiert. Und beim Gas, da könnte man, wenn man so will, ich habe das auch mal hier vorbereitet, so verschiedene Szenarien aufzeigen. Zum einen ein Basisszenario, was ich für sehr wahrscheinlich halte, also das ist vielleicht das wahrscheinlichste Szenario für 2026. Ich habe dann aber auch mal noch ein Risikoszenario vorbereitet, wo einfach bestimmte Entwicklungen dann unterstellt werden, dass die auftreten. Und dann sieht man einfach, in welcher Bandbreite sich da der Gaspreis oder auch die Gasversorgung sich bewegen kann. Ich fange mal an mit dem Basisszenario. Da würde ich davon ausgehen, dass wir eine leichte bis moderate Preissenkung sehen bei den Gaspreisen, weil die Gasversorgungslage, die ist weiterhin eigentlich ganz robust und gut. Die Gasspeicher sind zwar relativ leer zum aktuellen Zeitpunkt, wir haben aber das kompensiert durch LNG-Anlandestruktur. Das heißt, wir können nach Deutschland direkt Flüssiggas geliefert bekommen mittlerweile. Das ist seit erst 3-4 Jahren möglich. Und wir haben einfach auch ein viel größeres Flüssiggasangebot, was uns zur Verfügung steht im Vergleich zu der Phase vor der Energiekrise, vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Deswegen, trotz aktuell relativ schwierigen Rahmenbedingungen, würde ich sagen, Großhandelspreise fallen leicht. Endkunden merken das, die werden spürbar entlastet. Das Marktumfeld insgesamt wird rauer, der Wettbewerb nimmt zu und es wird auch wieder für Preisdruck sorgen. Das ist, wie gesagt, das wahrscheinlichste Szenario und Gas bleibt 26 preislich entspannt mit sinkender Tendenz. Es gibt aber auch Risiken und jetzt komme ich zum Risikoszenario. Da ist die große Überschrift Geopolitik, weil Gas ist ja ein Weltmarkt. Ja, also wir hängen mittlerweile als Europa stark vom globalen LNG-Angebot ab und da haben natürlich folgende Faktoren Einfluss auf den Preis. Es kann zu Lieferausfällen kommen, beispielsweise jetzt durch kalte Temperaturen in den USA, dass da die Anlagen vereisen, dann nicht das Flüssiggas auf die Schiffe gebracht werden kann. Es kann Anschläge geben auf norwegische Gaspipelines und, und. Also da gibt es viele technische, aber auch geopolitische Risiken. Dann ganz wichtig, LNG wird ja per Schiff transportiert. Auch die Schiffsrouten sind nicht mehr so sicher, wie sie das vielleicht in der Vergangenheit waren. Stichwort Houthis oder der ein oder andere erinnert sich da auch noch an die Havarie im Suezkanal, wo das Schiff quer stand. Ne, das legt halt dann Lieferketten einfach wochenlang, monatelang flach und hat dann Auswirkungen eben auf die Gaspreise. Ganz wichtiger Faktor, vielleicht im Moment der wichtigste, ist auch das Thema Kälte. Weltweit ist es in den USA kalt, gehen dort die Preise hoch. Das wirkt sich dann natürlich auch auf die europäischen Preise aus. Genau, das sind so die wichtigsten, stärksten Preistreiber am Gasmarkt. Aber Stand heute spricht nichts für einen Preisschock, nur für mögliche saisonale Effekte. So viel mal zum Thema Gas. Ich würde jetzt noch ganz kurz zum Thema Strom ausführen. Strom ist grundsätzlich wesentlich komplexer. Ich fange aber trotzdem mal hier mit dem Basisszenario an. Wir haben jetzt kurzfristig eine Entlastung bei den Strompreisen durch staatliche Eingriffe. Zum einen entlastet der Bund 2026 den Netzbetreiber mit 6,5 Milliarden Euro. Das senkt die Netzentgelte, das hatte ich schon erwähnt. Das führt dann auch zu einer tatsächlichen Absenkung auf der Stromrechnung. Von daher die Erwartung für 2026, die Bruttostrompreise sinken leicht, nicht überall gleich stark. Beispielsweise Berlin-Hamburg, die werden etwas stärker profitieren, Bremen-Sachsen etwas weniger. Das hat einfach mit den regionalen Netzentgelten zu tun und dann eben entsprechend der unterschiedlich hohen Entlastung. Die Endkundentarife, die bleiben ganz grundsätzlich regional unterschiedlich und durch eben die unterschiedlichen Höhe der Netzentgelte. So, das war mal so ein Basisszenario. Dann habe ich mal noch ein strukturelles Szenario formuliert. Also was kann vielleicht langfristig Preise auch steigen lassen? Zum einen das Thema Netzengpassmanagement und Redispatch. Das hatte ich schon erwähnt. Das nimmt zu, das treibt Kosten und das wird auf Kunden auch umgelegt. Der Ausbau der Erneuerbaren, der erhöht den Regelenergiebedarf, was dann auch wiederum bedeutet, dass diese Systemdienstleistungskosten steigen können. Die höheren CO2-Kosten verteuern fossile Restproduktion, ganz wichtiger Punkt, insbesondere die, also die Höhe von den CO2-Kosten, die werden ja mehr oder weniger durch die politisch vorgegeben und das kann dann eben auch dazu führen, dass wir da noch stark weiter steigende CO2-Preise sehen. Der Strombedarf wird weiter zunehmen. Wir werden sehr wahrscheinlich mehr E-Mobilität sehen, mehr Wärmepumpen. Und insgesamt kann man sagen, diese Punkte, die wirken alle preistreibend mittelfristig, auch wenn jetzt 2026 kurzfristig eine Entlastung ankommt. Das ist für mich auch das wahrscheinlichste Szenario, dass wir halt 2026 so eine Art technische Atempause bei den Strompreisen sehen, aber keine echte strukturelle Trendwende nach unten.
Vielen Dank dir, Philipp. Du hast vorher auch noch über die Einspeisung aus Photovoltaik gesprochen und wie den Einflussfaktor Wetter auf den Strompreis. Und hast du uns auch dazu ein Szenario?
Ja, sehr gerne. Also wir hatten 2025 eine Rekordanspeisung aus PV. Das sieht man einmal, wie stark mittlerweile unser Energiesystem auch vom Wetter abhängt. Also mehr Sonne, niedrige Preise, das ist so eine generelle Formel, die vor allem am Spotmarkt dann gilt. Im Gegensatz dazu bei wenig Wind oder Sonne, da haben wir einfach hohe Preise und mehr Redispatch und deswegen kann man eigentlich sagen, für 2026 oder auch die Jahre danach, der Spotmarkt, der bleibt halt sehr volatil, das wird tendenziell eher auch noch zunehmen und je nachdem, was für Tarife die Endkunden wählen, Stichwort Festpreis, bekommt man das mehr oder weniger stark zu spüren. Wir bei der Optimum, wir haben eine aus meiner Sicht sehr gute Mischung aus Spot- und Terminmarkt, sodass man auch die preislichen Chancen vom Spotmarkt durchaus eben als Kunde merkt bei uns, aber die Risiken entsprechend gedämpft sind durch Terminmarktanteile, durch Festpreisanteile.
Okay, also um es nochmal zusammenzufassen, diesen Block. Beim Gas kann man eher von einer Entspannung mit Risikospitzen sprechen und beim Strom gibt es eher kurzfristige Entlastung, aber langfristig werden auch die Systemkosten steigen. Du hast es vorher auch sehr schön als technische Atempause beschrieben, starkes Bild. Jetzt frage ich mich, was das konkret für Unternehmen bedeutet, für die Energie einfach ein Riesenkostenfaktor ist. Und auch ein Produktionsfaktor. Welche strategischen Implikationen ergeben sich dann daraus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also was bedeutet das für Unternehmen? Ich würde ganz grundsätzlich mal sagen, Energie bleibt halt einfach ein strategisches Thema. Unternehmen sehen zwar aktuell die temporäre Entlastung beim Strom beispielsweise, aber auch beim Gas durch die sinkenden Gaseinkaufs-Großhandelspreise. Aber der strukturelle Kostendruck, der bleibt einfach da. Das heißt, der Ausbau der Netze, das Engpassmanagement, CO2-Kosten und so weiter, die steigen aktuell und weshalb einfach der größte Hebel der Energieeinkauf zur Dämpfung des Preisanstieges bleibt oder auch als größter Hebel gesehen wird. Die Beschaffung wird dadurch komplexer, nicht riskanter, aber anspruchsvoller und ja, ich denke, dynamische Tarife und Lastmanagement jetzt auf Unternehmensebene, das wird immer relevanter werden, weil die Volatilität der Strompreise zunimmt. Wegen stärkerer Einspeisung durch PV, stärkerer Einspeisung von oder durch Wind. Das bedeutet konkret, die Unternehmen können durch Lastverschiebung oder flexible Tarife einfach reale Kostenvorteile erzielen.
Also Energie bleibt immer noch ein strategisches Thema, nur um den Bogen wieder zu spannen, anders als noch 2022. Weniger Krisenmodus, mehr Optimierungs- und Steuerungsthema. Genau. Und zum Abschluss, wenn du all das in einer Take-Home-Message zusammenfassen müsstest, was ist die wichtigste Botschaft zur Energieversorgung 2026 für Unternehmen?
Das Jahr 2026 ist ziemlich holprig gestartet im Sinne von Preise sind angestiegen. Ja. Also wir hatten jetzt beim Gas einen stärkeren Preisanstieg und das hat den Strompreis mit nach oben gezogen am Großhandelsmarkt. Trotzdem bin ich für das Jahr 2026 wirklich sehr optimistisch. Warum? Zum einen die Gasversorgungslage, die hat sich stark verbessert. Im zweiten Halbjahr 2026, da werden wir wahrscheinlich noch eine weitere Entspannung durch zusätzliche Flüssiggasmengen am Gasmarkt sehen. Da gibt es einfach neue Player, die Quellen auf den Weltmarkt bringen, neue Flüssiggasquellen, die es bisher noch nicht gibt. Das wird das Angebot ausweiten. Also da sieht es wirklich gut aus, was den Preisausblick beim Gas betrifft. Und es gibt dann halt auch Spielraum für preisliche Chancen, was auch den Strompreis dann mit nach unten ziehen sollte. Deshalb meine Empfehlung, Achtung, vorsichtig sein mit Festpreisen, vor allem mit langer Laufzeit und auf Modelle setzen, wie beispielsweise unseres, wo man eben eine preisliche Chance vom Spotmarkt clever kombiniert mit einer Preissicherheit vom Terminmarkt beziehungsweise mit Festpreisen arbeitet teilweise. Ein strategischer Mix aus Termin und Spotmarkt bietet mittel- und langfristig die besten Chancen auf faire und marktgerechte Energiepreise. Das ist einfach meine persönliche Meinung dazu.
Also bewährt sich auch in diesem Jahr unser strukturiertes Beschaffungsmodell. Vielen Dank, Philipp, für die Einblicke und die klare Einordnung. Und danke an alle anderen fürs Zuhören. Das war unser Blick auf die Energiepreise 2026. Stabiler als in der Krise, aber mit vielen strukturellen Treibern, die auch Unternehmen einfach im Blick behalten sollten. Und ich würde sagen, das war's für heute mit dem E-Pod, unserem Energiepodcast der E-Optimum. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt ihn gerne weiter und bleibt vor allem auch neugierig auf die Themen, die unsere Energiezukunft bewegen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt energiegeladen.
Weitere spannende News und Informationen rund um die Energiebranche sowie die Anmeldung für unseren kostenlosen Newsletter findet ihr unter eoptimum.de.